Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Ich lese aus dem Markus-Evangelium, Kapitel 4, die Verse 35 bis 41. Und am Abend desselben Tages sprach er zu ihnen: Lasst uns hinüberfahren. Und sie ließen das Volk gehen und nahmen ihn mit, wie er im Boot war, und es waren noch andere Boote bei ihm. Und es erhob sich ein großer Windwirbel, und die Wellen schlugen in das Boot, so dass das Boot schon voll wurde. Und er war hinten im Boot und schlief auf einem Kissen. Und sie weckten ihn auf und sprachen zu ihm: Meister, fragst du nichts danach, dass wir umkommen? Und er stand auf und bedrohte den Wind und sprach zu dem Meer: Schweig und verstumme. Und der Wind legte sich, und es entstand eine große Stille. Und er sprach zu ihnen: Was seid ihr so furchtsam? Habt ihr noch keinen Glauben? Sie aber fürchteten sich sehr und sprachen untereinander: Wer ist der? Auch Wind und Meer sind ihm gehorsam. Der See Genezareth, auch das Galiläische Meer genannt, hat so seine Tücken, so dass auch erfahrene Fischer, wie es einige der Jünger waren, in höchste Seenot geraten konnten. In einer Beschreibung heißt es, dass bei klarem Wetter plötzlich schreckliche Böen losbrechen auf diesem Gewässer, das normalerweise so ruhig daliegt, ist nichts Ungewöhnliches. Die zahlreichen Schluchten, die die Flüsse in das im Nordosten und Osten an den See grenzende Hochland gegraben haben, wirken wie große Trichter, in denen sich die Winde vom Haurangebirge, vom Lavaplateau Trachonitis und vom Gipfel des Berges Hermon verfangen. Dort werden sie derart komprimiert, dass sie mit ungeheurer Gewalt durch die Engpässe hindurchfegen und dann, wenn sie plötzlich wieder ins Freie kommen, den kleinen See Genezareth auf schreckliche Weise aufwühlen. Genauso erging es Jesus mit seinen Jüngern auf der Überfahrt zum Zehnstädtegebiet. Wie aus heiterem Himmel brach der Sturm mit der Gewalt eines Erdbebens los. Die Wellen gingen so hoch, dass das ganze Schiff dahinter in einer Mulde verschwand. Das Schiff füllte sich mit Wasser und drohte zu kentern. Vers 37, und es erhob sich ein großer Windwirbel und die Wellen schlugen in das Boot, so dass das Boot schon voll wurde. Sie befanden sich also in großer Gefahr, in Lebensgefahr, in Todesgefahr. Man hat dieses Bild von den Jüngern auf dem Schiff mitten im Sturm immer wieder auf die Gemeinde Jesu im ungestümen Meer der Zeit angewandt. Und tatsächlich sind über die Gemeinde Jesu immer wieder heftige Stürme hereingebrochen, so dass sie in der Gefahr stand, unterzugehen, umzukommen. Und so heißt es in einem Lied: Ein Schiff, das sich Gemeinde nennt, fährt durch das Meer der Zeit. Das Ziel, das ihm die Richtung weist, heißt Gottes Ewigkeit. Das Schiff, es fährt vom Sturm bedroht durch Angst, Not und Gefahr, Verzweiflung, Hoffnung, Kampf und Sieg. So fährt es Jahr um Jahr. Und immer wieder fragt man sich, wird denn das Schiff bestehen? Erreicht es wohl das große Ziel? Wird es nicht untergehen? Nun, dass es nicht untergegangen ist, dieses Schiff der Gemeinde Jesu, und auch nicht untergehen wird, und das ist absolut sicher, dass es nicht untergehen wird, das ist nicht auf den großen Glauben der Gemeinde Jesu zurückzuführen, sondern einzig und allein auf Gottes große Barmherzigkeit, auf das Erbarmen Gottes. Und die Jünger hier in dieser Situation versuchten mit ihrer Erfahrung und auch mit ihrer Kraft das Fischerboot, das wie eine Nussschale hin und her geworfen wurde, durch das Meer zu steuern. Aber es gelingt ihnen nicht und sie geraten in Panik. Und wir fragen uns, wo ist ihr Herr und Meister in dieser Situation? Nun, Jesus hatte sich während der Überfahrt hinten auf dem Schiff hingelegt. Er war müde und schlief tief und fest. Und er war hinten im Boot und schlief auf einem Kissen. Ist es möglich? Die Jünger befinden sich in größter Not und ihr Herr und Meister, der Herr Jesus Christus, schläft. Das ist unglaublich. Und irgendwie können wir die Jünger verstehen, wenn sie Jesus hier aufwecken und ihm geradezu entrüstet den Vorwurf machen: Herr, fragst du dich nicht danach, dass wir umkommen? Ist es dir eigentlich egal, wie es uns im Augenblick geht? Kümmert es dich nicht? Das ist verständlich. Und wir befinden uns ja auch manchmal in einer Lage, in der wir uns von Gott völlig allein gelassen fühlen. Wir sind in großer Not und Gott handelt nicht. Und es sieht tatsächlich so aus, als würde er schlafen. Nun, der Herr Jesus Christus schlief damals tatsächlich, aber heute schläft er nicht und Gott schläft nicht, aber manchmal sieht es so aus, als würde Gott schlafen. Und auch der Psalmist kannte offensichtlich solch eine Situation, in der es so aussah, als würde Gott tatsächlich schlafen, weil er nichts tat, scheinbar nichts tat. Nicht handelte. Da heißt es in Psalm 44, Vers 24, wache auf, Herr, warum schläfst du? Werde wach und verstoß uns nicht für immer. Es ist interessant, in welch einer Offenheit, mit welch einem Mut der Psalmist hier zu Gott redet. Wir würden das vielleicht gar nicht wagen, so zu tun, aber das ist das Besondere an den Psalmen, dass sie immer in großer Offenheit auch Umgang pflegen mit Gott und ihm einfach immer wieder das sagen, was sie gerade auf dem Herzen haben, die Psalmisten. Wache auf, Herr, warum schläfst du? Sieht so aus, als würdest du schlafen. Wach auf, werde wach, verstoß uns nicht für immer. Warum verbirgst du dein Antlitz? Vergissest unser Elend und unsere Drangsal. Also es gab zu allen Zeiten immer wieder Menschen, die in ähnlichen Situationen waren und dachten, es tut sich nichts, Gott antwortet nicht auf unser Gebet, Gott scheint zu schlafen, es scheint ihm völlig egal zu sein, wie es uns im Augenblick geht. Er kümmert sich nicht um uns. Dabei könnte der scheinbare Schlaf Gottes uns doch eine Beruhigung sein. Aber das Gegenteil ist dann der Fall. Er ist uns ein Grund tiefster Beunruhigung. Eigentlich ist ja der Gedanke daran, dass Gott zu schlafen scheint, ich betone das einmal, doch etwas Großartiges, dass es einen gibt, der die Nerven behält und der sich durch nichts aus dem Gleichgewicht bringen lässt. Das ist doch eigentlich eine großartige Sache, wenn das so aussieht, als würde Gott schlafen. Aber das Gegenteil ist dann bei uns oft der Fall. Es macht uns nicht ruhig, sondern es beunruhigt uns zutiefst, wenn sich da nichts tut. Wir leben ja in einer Zeit, in der das Völkermeer aufgewühlt ist wie nie zuvor und auch die Gemeinde Jesu den schrecklichsten Stürmen der Verfolgung, das müssen wir immer wieder bedenken, wir leben in einem Zeitalter der Verfolgung der Gemeinde Jesu und auch der Verführung, das bezieht sich mehr hier auf unsere Breitengrade, ausgesetzt ist. Verfolgung und Verführung, das sind immer wieder die beiden Methoden, die der Satan benutzt, um die Gemeinde Jesu zu erschüttern. Wenn er sie auch nicht gänzlich vernichten kann, das weiß er auch, so versucht er doch, ihr das Leben schwer zu machen. Das Völkermeer, Psalm 46 spricht davon, das Völkermeer wütet und wallt. Der Psalmist sagt hier, darum fürchten wir uns nicht, wenngleich die Welt unterginge und die Berge mitten ins Meer sänken, wenngleich das Meer wütete und wallte und von seinem Ungestüm die Berge einfiel. Das Völkermeer voller Unruhe. Das sehen wir gerade auch in unserer Zeit. Und jemand aus der Politik sagte einmal, wir wollen versuchen, mit dazu beizutragen, dass es etwas ruhiger fährt in dieser Welt. Um im Bild zu sprechen, dass das Völkermeer doch etwas sich beruhigt. Aber es gelingt im Augenblick nicht. Wie es weitergehen wird, wir werden sehen. Und da hinein spricht das Wort Gottes diese wunderbare Zuversicht, die wir haben für dürfen. Dennoch soll die Stadt Gottes fein lustig bleiben mit ihren Bäumlein, da die heiligen Wohnungen des Höchsten sind. Warum? Weil wir doch alles im Griff haben? Weil wir es doch irgendwann schaffen? Gott ist bei ihr drinnen. Darum wird sie festbleiben. Gott hilft ihr früh am Morgen. Das ist der Grund, warum die Stadt Gottes, die Gemeinde Jesu, fein lustig bleiben darf mit ihren Brünnlein, da die heiligen Wohnungen des Höchsten sind. Gott selbst wohnt in seiner Gemeinde. Und das sollte uns beruhigen. Der Herr Jesus Christus befand sich auf dem Schiff, hier im Boot, mitten im Sturm, und er schlief. Das sollte die Jünger eigentlich beruhigen. Aber wie ich schon sagte, das Gegenteil war der Fall bei ihnen. Es bezieht sich nicht nur auf das Völkermeer, diese Unruhe in unserer Zeit, sondern speziell auch und besonders, und das macht uns immer wieder auch große Not, besonders bezieht sich das auf den Zustand in der Gemeinde Jesu, beziehungsweise in der Kirche selbst. Lesen wir im Psalm 11 ein ganz wichtiges Wort. Ich traue auf den Herrn, damit beginnt David hier. Ich setze mein Vertrauen auf ihn. Wie sagt ihr denn zu mir? Da waren also einige Leute, die ihm einen bestimmten Ratschlag gaben. Warum sagt ihr denn zu mir, flieh wie ein Vogel auf die Berge? Denn siehe, die Gottlosen spannen den Bogen und legen ihre Pfeile auf die Sehnen, damit heimlich zu schießen auf die Frommen. Ja, sie reißen die Grundfesten um. Was kann da der Gerechte ausrichten? Fliehe also. Die Antwort Davids lautet, der Herr ist in seinem heiligen Tempel, des Herrn Thron ist im Himmel. Und sein Thron ist unerschütterlich, steht unerschütterlich fest. Die Situation allerdings war gegeben. Eine schreckliche Situation. Sie reißen die Grundfesten um. Wir denken an die falschen Propheten, die das Wort Gottes nicht so verkündigten, wie Gott das haben wollte, sondern die eine andere Botschaft brachten, besonders die Botschaft einer falschen Beschwichtigung und Beruhigung der Menschen. Es wird schon alles irgendwie gut werden. Friede, Friede, es besteht keine Gefahr. Sie reißen die Grundfesten um. Was kann da der Gerechte ausrichten? Diese Frage stellt man sich auch in unserer Zeit manches Mal. Was können wir da noch ausrichten in einer Zeit, in der die Grundfesten des Evangeliums eingerissen werden, erschüttert werden? Da denken wir an den Bereich der Gemeinde Jesu, wir denken an den Bereich der Kirche. Angesichts schwindender Mitgliederzahlen, so las ich, und des Verlustes von Gebäuden, von Kirchengebäuden, besinnt man sich, wie es heißt, ganz neu auf den Inhalt des christlichen Glaubens. Aber die Frage stellt sich, was ist der Inhalt des christlichen Glaubens? Und das bestimmt dann nicht mehr die Bibel, das bestimmt nicht mehr das Wort Gottes, sondern das bestimmt der Mensch, der versucht, das Wort Gottes dem Zeitgeist anzupassen. Vom Fundament kann gar nicht mehr die Rede sein, bei den meisten nicht mehr, nämlich von der Erlösung durch das Blut Jesu, die Versöhnung mit Gott, dass das das Allerwichtigste ist, dass der Mensch mit Gott in Ordnung kommt und Vergebung seiner Schuld empfängt, durch das, was Jesus am Kreuz für uns getan hat. Das wird geleugnet schon seit vielen, vielen Jahren und Jahrzehnten und gerade auch in unserer Zeit. Und auch die christlichen Werte werden aufgeweicht. Und wie ich schon sagte, dem Zeitgeist angepasst. Was bestimmt, ist also nicht das Wort Gottes, die Bibel, die man dementsprechend umdeutet, sondern was bestimmt ist für den Inhalt der Botschaft, die man bringt, was bestimmt ist, ist der Zeitgeist, das, was man im Allgemeinen für richtig hält. Was man auch gerne hört, was den Lüsten des Herzens entspricht. Das ist die Situation. Und doch darf Gemeinde Jesu in solchen Zeiten getrost und zuversichtlich sein. Ihr kennt das Wort. Der Mond zieht ruhig seine Bahn, auch wenn die Möpse bellen. Möpse, das sind Hunde, ja? Auch wenn die Möpse bellen, der Mond zieht ruhig seine Bahn. Das beeinträchtigt ihn in keinster Weise. Macht gar keinen Eindruck auf den Mond, wenn da irgendwie ein Mops in dieser Zeit und Welt bellt. Und so ist es auch. Gott lässt sich doch nicht aus der Ruhe bringen. Er lässt sich doch nicht erschüttern. Er sitzt auf seinem Thron, er regiert. Er ist der herrliche, gewaltige und große und souveräne Gott, mit dem wir es zu tun haben. Also es besteht kein Anlass, kein Grund zur Panik. Auch in dieser Situation, in der die Jünger sich befanden, bestand kein Grund zur Panik. Ich denke, die Angst der Jünger ist verständlich. Wir wollen hier kein Urteil über sie abgeben. Kein eigenes Urteil, kein selbstgerechtes Urteil über sie abgeben. Und doch Angst zu empfinden, das ist eine Sache. Aber sich von der Angst beherrschen zu lassen, das ist eine andere Sache. Der Herr Jesus hat gesagt, in der Welt habt ihr Angst. Wörtlich heißt es da Trübsal, Einengung. Und Einengung bewirkt Angst. Wenn mein Herz eingeengt wird, dann bekomme ich Angst. Das ist ganz normal und natürlich. Also das Empfinden von Angst in solchen Situationen, der Einengung, der Not, das ist normal, aber ich darf mich von dieser Angst nicht beherrschen lassen. Sie darf mich nicht in eine Panikstimmung hineinbringen, wo ich dann im Grunde genommen nicht mehr weiß, was ich tue. Solche Ängste dürfen mich nicht dazu veranlassen, aggressiv zu reagieren. Offensichtlich ist das hier der Fall gewesen bei den Jüngern. Es war eine Art von aggressiver Reaktion. Stört dich das gar nicht? Interessiert dich das gar nicht, Herr, wie es uns hier geht? Sie machen Ihnen doch einen Vorwurf. Der Herr Jesus kritisiert das Verhalten seiner Jünger. Warum kritisiert er es? Weil sie dadurch ihren Unglauben bezeugen. Vers 40, und er sprach zu ihnen, was seid ihr so furchtsam, habt ihr noch keinen Glauben? Warum befindet ihr euch in einer Panikstimmung? Ihr habt überhaupt gar keinen Grund dazu. Ihr habt keinen Glauben. Euer Unglaube ist der Grund dafür. Nach seinem Urteil sollten sich seine Jünger also niemals in einem Zustand der Kopflosigkeit befinden. Egal was passiert, das wollen wir uns mal merken. Im Glauben lehnen wir jede Art von Panik ab. Ganz egal, was passiert. Und dadurch unterscheiden wir uns von den Menschen, die keinen Heiland haben, die keinen lebendigen Gott haben, bei denen Jesus offensichtlich nicht im Boot ist. In kritischen Situationen nicht die Nerven zu verlieren, das sollte für uns mehr und mehr selbstverständlich werden. Wir sollten vertrauen. Panik ist immer in irgendeiner Weise vom Übel, weil dadurch unser Denkvermögen beeinträchtigt wird. Es gibt da ein tragisches Beispiel aus dem Jahre 2000. Das ist das Unglück, das sich in Österreich in einem Tunnel durch einen Brand in einer Gletscherbahn ereignete. Und die meisten Leute, die sich überhaupt noch aus dieser Bahn befreien konnten, es gab gar keine Möglichkeit, da wieder rauszukommen. Einige schlugen dann die Fenster ein und kamen dann dadurch nach draußen, also innerhalb des Tunnels. Und sie liefen in Panik in Richtung Tunnelausgang, nach oben also. Und gerieten dadurch in die Rauchgaswolke, die durch den Luftzug, man nennt das Kaminwirkung, nach oben zog. Sie erlitten schwere Rauchvergiftung, Rauchgasvergiftungen und starben daran. Es gab nur wenige, die den anderen Weg wählten, nach unten hin. Was war geschehen? Diese Leute konnten keinen klaren Gedanken mehr fassen. Sie befanden sich in einer Panikstimmung. Das ist verständlich. Das kann man auch verstehen. Und doch heißt es immer wieder, selbst im Aufzug, wenn irgendwie was passiert, bitte die Ruhe bewahren. Oberstes Gebot, möchte man sagen. Für uns ist das oberste Gebot, zu beten, den Herrn zu suchen und die Ruhe zu bewahren und jegliche Panikstimmung abzulehnen im Namen Jesu. Und von daher können wir dann auch durch Gottes Gnade die rechten Entscheidungen treffen. Panik lässt uns keine klaren Gedanken fassen und das kann immer auch verhängnisvolle Folgen haben. Und das kennen wir auch in der Bibel. Abraham befand sich in einer Panikstimmung. Abraham und Sarah, die beiden. Als sich kein Nachwuchs einstellte. Als die Verheißung Gottes nicht Gestalt annahm. Sie kamen hinein in eine Panikstimmung. Und dann ging Abraham ein zu Hagar. Und was daraus entstand, das wissen wir, bis in unsere Zeit hinein. Oder denken wir an Saul. Es kostete ihn die Königskrone. Als er in Panik selbst das Opfer brachte. Als Samuel sich verspätete. Er durfte das nicht. Es kostete ihn die Königskrone. Wir sehen also, welche verhängnisvollen Folgen das hat, wenn wir nicht im Glauben auf unseren Herrn schauen, sondern uns von irgendwelchen Ängsten und Stimmungen beherrschen lassen. Wir fragen uns, warum versagten die Jünger? Worin bestand ihr Problem? Was können wir lernen? Der erste Fehler bestand darin, dass sie eine falsche Vorstellung hatten von der Nachfolge Jesu. Wahrscheinlich dachten sie mit Jesus im Boot, da haben wir jetzt eine gemütliche Überfahrt über den See vor uns. So denken ja auch wir manchmal. Ich will jetzt gar nicht darauf zu sprechen kommen, dass manche so zum Glauben gekommen sind. Wenn ich mich jetzt zu Jesus bekehre, dann geht alles besser, habe ich keine großen Probleme mehr und so weiter. Wir kennen diese Geschichten. Das ist keine echte Bekehrung. Die muss dann nachgeholt werden. Bei manchen wird sie tatsächlich noch nachgeholt durch Buße und Glauben an den Herrn Jesus. Und darauf müssen wir dann immer wieder hinarbeiten in der Verkündigung. Denn es gibt viele in der Gemeinde Jesu, die keine echte Bekehrung erlebt haben. Das muss nachgeholt werden. Kann auch nachgeholt werden durch Gottes Gnade. Aber auch wir, ich gehe jetzt einmal davon aus, dass wir eine wahre Wiedergeburt erlebt haben, durch Buße und Glauben. Auch wir haben es immer wieder schwer zu begreifen, dass es mit Jesus kein problemfreies Leben gibt. Wir würden das vielleicht nicht so formulieren. Aber irgendwie steckt das tief in unseren Herzen drin. Dass wir meinen, ja mit dem Herrn Jesus, da geht ja das alles viel besser. Da ist natürlich auch ein Stück Wahrheit drin. Das stimmt. Da haben wir es wirklich besser. Aber ein problemfreies Leben gibt es mit dem Herrn Jesus nicht. Das gibt es nicht ohne ihn und das gibt es eben auch nicht mit ihm. Er führt uns zwar hindurch, aber er bewahrt uns nicht vor jedem Sturm. Auch und vielleicht auch gerade dann nicht, wenn wir uns auf einem Weg des Gehorsams befinden. Auch da müssen wir uns immer wieder korrigieren lassen. Das steckt so tief in uns drin, dass wir meinen, wenn ich gehorsam bin, dann geht alles klar. Wunderbar. Wenn ich ungehorsam bin, dann muss ich mit irgendwelchen Problemen rechnen. Dann muss ich mit Strafe rechnen, muss ich mit Schwierigkeiten rechnen. Auf dem Weg des Gehorsams, da kann ich damit rechnen, dass die Hindernisse aus dem Wege geräumt werden. Oder da gibt es vielleicht keine Hindernisse. Aber das ist ein falsches Denken. Denn ich meine, wir alle wissen um die Geschichte Hiobs. Der war bestimmt gehorsam. Und trotzdem hat er die größten Probleme gehabt. Größere, als wir sie haben. Jesus hatte ausdrücklich den Befehl gegeben. Sie befanden sich also auf dem Weg des Gehorsams. In Vers 35. Lasst uns hinüberfahren. Das war der Befehl unseres Herrn Jesus. Und gerade da kam das Problem. Da kam dieser Wirbelsturm. Da schlugen die Wellen ins Boot. Da gerieten sie in Todesängste hinein, in Todesnot. Jesus wusste mit Sicherheit, dass auf der anderen Seite des Sees etwas Großes geschehen sollte. Wenn wir nämlich dann weiterlesen, im 5. Kapitel des Markus-Evangeliums, da haben wir die Geschichte von dem Gerasener vor Augen. Und dieser Mann war besessen und er wurde vom Herrn Jesus befreit von den Dämonen und wurde ein Zeuge in seiner eigenen Verwandtschaft. Zunächst einmal in seiner eigenen Verwandtschaft. Aber in der ganzen 10-Städte-Gegend. Und das wusste auch der Teufel, das wusste auch der Satan. Der Satan weiß genau, wenn Gott irgendwas vorhat, etwas Großes vorhat, dann muss er was unternehmen, um das zu verhindern. Und das wollte er tun, indem er hier das Meer und den Wind bestimmte. Dahinter standen dämonische Mächte. Hinter den Naturgewalten können dämonische Mächte stehen. Wir gehen ja immer wie selbstverständlich davon aus, Gott regiert das alles, Gott bestimmt das alles. Das ist auch wahr. Hinter allem steht Gott in seiner Souveränität. Aber er lässt es eben auch zu. Wir denken auch noch einmal an Hiob. Er lässt es zu, dass der Teufel bestimmte Möglichkeiten hat, einen bestimmten Raum hat zu handeln. Und hier hinter diesem Sturm stand mit ziemlicher Sicherheit der Satan selbst, der dieses Boot zum Kentern bringen wollte, der Jesus und seine Jünger umbringen wollte, der das verhindern wollte, dass der Herr Jesus hier einen großen Sieg im Land der 10-Städte-Gegend offenbar machen würde. Er wollte das verhindern. Und so können wir damit rechnen, dass immer dann, wenn wir auf dem Weg des Gehorsams sind, wenn Gott einen Auftrag für uns hat, wenn er etwas vorhat, wenn er einen Segen schenken will, der Feind auf dem Plan ist. Und das geschieht ja nicht nur in den großen Dingen unseres Lebens. Es gibt ja auch unseren kleinen Alltag. Und da gibt es immer wieder so plötzliche Überfälle. Manchmal rechnen wir gar nicht damit. Wir sehen, um im Bild zu sprechen, liegt ruhig vor uns, es ist alles schön, es läuft alles verhältnismäßig gut und dann plötzlich kommt die Versuchung. Zum Ärger, zu Überreaktion oder auch zu vorschnellen Entscheidungen. Zu meinen, das könnte irgendwann einmal nicht mehr der Fall sein, ist ein großer Irrtum, ist Unnüchternheit. Wir können das auch nicht durch Gebete verhindern, dass solche Situationen in unserem Leben immer wieder vorkommen. Oft kommt, so sagt der Liederdichter, Versuchung schnell. Ganz plötzlich, unerwartet. Es ist wichtig, dass man darauf eingestellt ist. ist ein Zeichen der Nüchternheit, wenn wir damit rechnen, dass wir selbst eine sündige Natur haben, dass andere eine sündige Natur haben, dass die Welt eine gefallene Welt ist, die Schöpfung eine gefallene Schöpfung ist und von daher immer wieder diese Möglichkeit besteht, dass wir überrascht werden von irgendwelchen bösen Geschichten. Und dementsprechend dann auch zu Fall kommen, weil wir falsch reagieren. Also das Beste ist, dass man sich dessen immer wieder bewusst wird. Wir haben irgendetwas vor und dann werden wir durchgestrichen und schon kommt der Ärger in unserem Herzen auf. Wir haben es eben immer wieder mit solchen Situationen zu tun. Mit unvollkommenen Menschen, bei einem selbst angefangen. Das können wir auf alle Beziehungen anwenden. Die Ehebeziehung, Familie, Gemeinde, Nachbarschaft und. Überall, immer wieder. Wir müssen damit rechnen. Der Jesus sagt einmal, ich habe es euch zuvor gesagt, im Zusammenhang mit seiner Endzeitrede. Das heißt, seid darauf vorbereitet. Und Petrus gebraucht das Wort befremden. Lasst es euch nicht befremden, wenn euch immer wieder etwas Notvolles begegnet. Wundert euch nicht darüber. Das gehört ganz normal zu eurem Leben dazu. Und das macht die Unnüchternheit auch im Großen aus in unserer Welt und auch in der Politik und in unserer Gesellschaft, in der ganzen Entwicklung in unserer Zeit, dass man meint, irgendwann haben wir es doch geschafft, das Paradies auf Erden, völlige Unnüchternheit, das ist ein Taumelkelch, den Gott als Gericht dieser Welt reicht, ein Taumelkelch, da ist man nicht mehr nüchtern, da ist man betrunken. Und ein Betrunkener, das wissen wir, kann keine klaren Entscheidungen mehr treffen, ordnet die Dinge auch nicht mehr nüchtern und richtig ein. Und so ist das dann auch im Großen und Ganzen. Man geht davon aus, dass der Mensch gut sei und dann wird auch alles irgendwann mal gut werden. Wir müssen nur noch ein bisschen warten. Was wir brauchen natürlich ist mehr Bildung. Das ist entscheidend. Ja, dann kriegen wir die Dinge in den Griff. Die Leute müssen gebildet werden, dann ist es soweit. Und man geht nicht davon aus, und das ist die nüchterne Sicht der Bibel, dass der Mensch verdorben ist und untüchtig und unfähig in irgendeiner Weise dieses Ziel der Problemlosigkeit in dieser Welt zu erreichen. Und Petrus sagt dazu, seid nüchtern und setzt eure Hoffnung ganz auf die Gnade, auf nichts anderes. Als auf die Gnade Gottes in Christus Jesus vom Kreuz her und auch im Blick auf sein Wiederkommen. Der Herr Jesus hatte zu seinen Jüngern gesagt, das war ein weiterer Fehler, lasst uns hinüberfahren. Er hatte nicht zu ihnen gesagt, lasst uns auf die Mitte des Sees fahren, um dort unterzugehen. Hat er nicht gesagt zu ihnen, sondern lasst uns hinüberfahren. Und wenn der Herr will, und er will es, dass seine Gemeinde hinüberfährt, über das Meer dieser Welt hin zum Ziel ewiger Herrlichkeit, dann werden wir dort ankommen, mit absoluter Sicherheit. Niemand und nichts in dieser Welt, auch der Satan nicht, oder wer auch immer, können uns daran hindern und können die Gemeinde Jesu daran hindern, dieses Ziel zu erreichen, das Ziel der Vollendung der ewigen Herrlichkeit. Deshalb konnte der Herr Jesus so ruhig schlafen. Er war völlig geborgen im Willen seines Vaters. Das gilt übrigens auch für die Teilziele in unserem Leben, in unserem kleinen Leben, für die Teilziele. Wenn der Herr irgendwo etwas von dir erwartet oder einen Auftrag für dich hat oder etwas mit dir vorhat, dann wird er dieses Ziel mit dir erreichen. Niemand kann ihn daran hindern. Ja. Als Gott einen bestimmten Auftrag für Georg Müller hatte und er zu einem bestimmten Zeitpunkt am Reiseziel sein musste, da verschwand der dichte Nebel auf sein Gebet hin. Und das Schiff, mit dem er fahren wollte, konnte ablegen. Hat Gott also mit dir etwas Bestimmtes vor? Hat er einen bestimmten Plan und den hat er? Dann bahnt er dir auch den Weg. Und das solltest du nicht vergessen. Und das hatten die Jünger vergessen. Und deshalb waren sie hier in dieser Panikstimmung. Im Unglauben. Und dann machten sie eben auch noch den Fehler, und das ist ja mit auch das Entscheidende, dass sie nicht bedachten, wen sie da an Bord hatten. Es heißt in Vers 41, sie aber fürchteten sich sehr und sprachen untereinander, wer ist der? Seltsame Frage. Auch Wind und Meer sind ihm gehorsam. Wer ist der? Wussten sie denn nicht, wer er war? Kannten sie ihren Herrn nicht? Hatten sie denn nicht erlebt, welche großen Wunder Jesus bisher getan hatte? Warum gerieten sie denn jetzt in Panik und rechneten offensichtlich nicht mit seiner Macht und Herrlichkeit? Ihre Reaktion zeigt, dass sie nicht mit einem Wunder Jesu rechneten in dieser Situation. Sonst hätten sie nicht hier so reagiert. Wer ist der? Ja, wer ist der? Die Frage, die aufkommt, ist, warum haben sie ihn dann nicht einfach schlafen lassen, wenn sie nicht mit einem Wunder Gottes rechneten, mit der Macht Jesu rechneten? Warum haben sie ihn dann nicht einfach schlafen lassen? Sollte er ihnen etwa helfen, das Wasser aus dem Boot herauszubekommen, zu schöpfen, oder wollten sie einfach ihren Unmut, ihren Ärger über sein Verhalten loswerden? Das kennen wir ja auch so aus dem persönlichen Leben, aus dem Alltag. Ne? Da ist jemand, der die Ruhe bewahrt und tut nichts. Wahrscheinlich auch, weil er im Moment nichts tun kann, aber er behält die Ruhe. Das ärgert uns. Ja? Es wäre den Jüngern wahrscheinlich lieber gewesen, wenn der Herr Jesus in großer Panik und Verzweiflung da mit ihnen da auf dem Schiff herumgelaufen wäre, um das Schlimmste zu vermeiden, was doch nicht zu vermeiden war. Oder wahrscheinlich nicht. Das wäre ihnen lieber gewesen, als dass er hier hinten auf dem Schiff lag und schlief. Das kennen wir auch. Wir ärgern uns über andere, während wir uns abstrampeln. Den Glauben, dass Jesus hier durch ein Wunder ihre Lage verändern könnte, den hatten sie offenbar nicht. Wohl den Glauben, dass er, wenn sie ihn jetzt aufwecken würden, dass er doch auch eine gewisse Teilnahme bezeugen würde. Aber an ein Wunder glaubten sie nicht. Das macht hier Vers 41 sehr deutlich. Wer ist der? Damit hatten sie nicht gerechnet. Und da stehen die Jünger allerdings in der Geschichte der Gemeinde Jesu nicht allein da. Später geschah es, dass Saulus von Tarsus zum Glauben kam und niemand hatte offenbar damit gerechnet. Sie haben alle dafür gebetet. Bestimmt haben sie dafür gebetet, dass dieser Christenhasser überwunden würde durch den Herrn Jesus Christus. Aber gerechnet haben sie offensichtlich nicht damit. Denn als er nach Jerusalem kam, da hatten sie alle Angst. Sie konnten es kaum glauben, dass der, der die Gemeinde Jesu verfolgt hatte, jetzt einer der Ihren sein würde oder wäre. Ja, oder denken wir an die Geschichte mit dem Petrus im Gefängnis, als er befreit wurde und stand vor der Tür des Hauses der Maria. Niemand wollte glauben, dass Petrus das wirklich gewesen ist. Es ist ein Engel, das kann doch nicht der Petrus sein. Wie soll der aus dem Gefängnis gekommen sein? Sie hatten aber darum gebetet. Die ganze Gemeinde rund um die Uhr hatte gebetet für den Petrus um Befreiung. Aber damit hatten sie nicht gerechnet. Also uns geht es ja auch manchmal so. Da beten wir und beten wir. Aber wenn man uns mal wirklich auf den Zahn fühlen würde und würde fragen, hör mal, glaubst du denn eigentlich, dass Gott auch dein Gebet tatsächlich erhört? Dann müssen wir zugeben, hier und da ist das doch nicht gut bestellt mit unserem Glauben. Herr, vergib uns unseren Unglauben. Stärke unseren Glauben. Und der Herr Jesus ist, wir kommen zum Schluss, der Herr Jesus ist fern davon, seine Jünger in seelischer Liebe zu entschuldigen. Verständnis wollen wir haben für sie, aber eine Entschuldigung gibt es nicht, weder für sie noch für uns. Das Gegenteil ist bei Jesus der Fall, er tadelt sie, er kritisiert sie. Das hat er auch später mit seinen Jüngern getan nach der Auferstehung. Und hier sagt er zu ihnen, habt ihr noch keinen Glauben? Denke nicht an die großen Taten, die ich bisher getan habe, an die Demonstrationen meiner Macht und Herrlichkeit in der Vergangenheit. Schließlich habe ich keinen Schnupfen geheilt, sondern Menschen, die unheilbar krank waren. Habt ihr das vergessen? Denkt ihr nicht daran? Habt ihr noch keinen Glauben, immer noch keinen Glauben? Wir werfen noch einen Blick auf unseren Heiland in Vers 39. Und er stand auf, das ist das Gewaltige hier, und er stand auf und bedrohte den Wind und sprach zu dem Meer, schweig und verstumme, und der Wind legte sich und es entstand eine große Stille. Können wir überhaupt noch staunen über die Macht unseres Herrn Jesus? Wir haben uns so sehr daran gewöhnt, wenn wir die Evangelien lesen, dass er die Wunder getan hat, aber können wir noch staunen darüber? Welch eine Macht und Herrlichkeit, welch eine Größe, welch eine Herrschaft über Krankheit, über Tod, über Sünde, hier über die Naturgewalten, über den Satan selbst, über die Mächte der Finsternis. Er hat Vollmacht über alle Mächte und Gewalten. Warum? Weil er sie später am Kreuz alle überwunden hat. Am Kreuz ließ er sich von seinem himmlischen Vater in das Meer der Sünde, des Todes, der dämonischen Mächte werfen, sodass all diese finsteren Mächte schweigen mussten. Jona wurde wegen seiner eigenen Sünde ins Meer geworfen und der Sturm legte sich und es wurde still. Unser Herr Jesus wurde wegen unserer Sünde, wegen deiner und meiner Sünde, als unser Stellvertreter ins Meer des Verderbens geworfen und es wurde still. Wir haben nun Frieden mit Gott. Brauchen in dieser Welt nichts mehr zu fürchten als Gott allein. Und das ist das Großartige allerdings hier in Vers 41. Sie aber fürchteten sich sehr. Wenn wir uns vor Gott fürchten, wirklich vor Gott fürchten in Christus Jesus, brauchen wir nichts anderes in dieser Welt mehr zu fürchten. Auf dein Problem, mangelnde Gottesfurcht. Wir fürchten uns vor allem Möglichen, aber wir fürchten uns nicht mehr in guter und gesunder Weise vor dem lebendigen Gott. Aber das geschah hier. Sie entsetzten sich angesichts dessen, was sie da jetzt erlebt hatten, mit ihrem Herrn und Meister, dem alle Macht gegeben ist, im Himmel und auf Erden. Ihm dürfen wir vertrauen, auch angesichts des Todes. Die Herrenhuter sind bekannt, als Wesley sich auf dem Schiff befand, der Überfahrt nach Amerika, da kam solch ein Sturm. Sie gerieten in solch eine große, große Not und er hatte Angst. Er war noch nicht bekehrt. Er war noch nicht wiedergeboren. Das kam später erst. Aber da waren einige Deutsche, Herrenhuter, Zinzendorf, ja, Herrenhuter, auf dem Schiff. Und die sangen Lieder in der größten Not. Die priesen ihren Gott. Und er fragt sie, habt ihr überhaupt gar keine Angst? Und was ist mit euren Frauen und Kindern? Haben die keine Angst? Nein, sie haben keine Angst. Was war ihr Geheimnis? Nun, sie wussten, wir haben ewiges Leben. Sie wussten, wir sind versöhnt mit Gott. Wir haben Vergebung unserer Schuld. Wir können getrost jetzt Abschied nehmen von dieser Welt. Wir brauchen uns nicht zu fürchten. Das war der Grund. Und das fehlte bei diesem Wesley. Und das sollte doch bei uns auch so der Fall sein, oder? Dass wir nicht in Panik geraten. Wir wollen unser Versagen im Unglauben zugeben vor Gott und Buße darüber tun. Und dann wollen wir lernen aus dieser Geschichte. Die Stürme bleiben in der Nachfolge Jesu nicht aus. Doch wir haben einen Herrn an Bord, der Wind und Wasser gebietet. Und sie müssen ihm gehorchen. Fürchte dich nicht, glaube nur. Amen.